die zur Verherrlichung Gottes, denn wir sind geschaffen zu seinem Lob, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr also esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Alles, was ihr tut, tut zur Verherrlichung Gottes. Dann schlagen wir Kolosser Kapitel 3 nochmals auf. Wir gehen ein paar Bibelstellen zuerst einmal, denn ich möchte meine Botschaft vom Wort Gottes her begründen, nicht menschliche Philosophie, sondern Gottes Wort. Kolosser Kapitel 3 von Vers 12. Wir sind neue Menschen, von Gott geschaffen zu seinem Bild. Wir sind erneuert durch den Schöpfer, um ihn zu erkennen. Ich werde heute über Bilder sprechen. So viele Menschen, vor allem Protestanten, haben Schwierigkeiten mit Bildern. Und wir betreiben letztendlich in unserer Gesellschaft nur Bilderdienst. Die Hieroglyphen kommen wieder. Hieroglyphen sind nichts anderes wie Bilder. Wenn du auf der Autobahn fährst, siehst Messer und Gabel überkreuzt, dann weißt du, ein Restaurant ist in der Nähe. Oder wenn du eine Tanksäule siehst, dann weißt du ganz genau, Tankstelle. So, wir sind wieder in der im Zeitalter der Bilder und wir werden also auch über Bilder heute ein bisschen sprechen. Aber lasst uns hier lesen, wir sind nach dem Bild Jesu Christi geschaffen. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Und wir sollen ihm gleich werden, kreativ sein zur Verherrlichung Gottes. Hier, wo das geschieht, also wo wirklich wir ganz erneuert worden sind. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen, darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen. Das sind also diese kreativen Aspekte, die in unserem Leben zum Vorschein treten sollten. Bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, nicht nur aus Mitleid, so Hund frisst oder Krepier. So, oder etwas vor die Füße schmeißen. Nein, mit einem herzlichen Erbarmen. Erbarmen und Erbarmen sind zwei Paar Stiefel manchmal. So, das Rote Kreuz, Caritas, Brot für die Welt. Die Lumpen, die ich sowieso nicht mehr brauche, dass ich so meinen Schrank, meine Bettwäsche ausräume oder die alten Möbel zum Schrott bringe, damit ich wieder Platz für was Neues habe. Das ist nicht herzliches Erbarmen. Erbarmen ist, wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, geh zwei Meilen. Das ist herzliches Erbarmen. Mehr tun, als man sollte. So, die erste Meile musst du so oder so gehen. Da liegt kein besonderer Segen da drauf. Aber auf der zweiten Meile, die müsstest du eigentlich nicht gehen. Wenn du das tust, die zweite Meile, da liegt ein ganz besonderer Segen drauf. Dann bekommst du die Belohnung von Gott, weil du die ja, eigentlich nicht machen müsstest. Herzliches Erbarmen mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Geduld. Ertragt euch gegenseitig. Das ist also kreatives Leben. Sie gegenseitig ertragen. Manchmal kann dir so ein Bruder, eine Schwester eine ganz gewaltige Last werden. Oder eine Belastung. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst, die dir schon zur Belastung geworden sind. Der geht mir auf die Nerven. So Nervensäge. Oder was es auch immer sein mag. Ertragt euch gegenseitig. Gott will uns das stark machen, kreativ machen, dass wir einander ertragen, einander vergeben, einander nichts vorwerfen, so wie der Herr uns vergeben hat. Also großzügig sein. Kreative Menschen zur Verherrlichung Gottes sind großzügig. Sie vergeben allen Menschen. Sie haben ein weites Herz. Kreative Menschen haben ein weites Herz. Sie können viel ertragen, sie können sogar Widerspruch erdulden. Und ein Widersprechen erduldet, liest 1. Korinther 13, was da alles noch drin steht. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Gottes. Wo du keinen Frieden hast, lass die Finger weg. Das ist nicht der Wille Gottes für dein Leben. In eurem Herzen herrsche der Friede Gottes. Wo du keinen Frieden hast, tu es nicht. Denn da rennst du in dein Unglück. Das wird in deinem Leben eine Katastrophe. In eurem Herzen herrsche der Friede Gottes. Kreative Menschen arbeiten aus der Harmonie, aus dem inneren Frieden heraus. Aus der Gelassenheit, aus dem Trost Gottes. Sie wissen, oh, jetzt kann ich mich entfalten und entwickeln. Sei dazu berufen, Glieder eines Leibes zu sein. Sei dankbar. Dankbarkeit ist etwas Positives. Viele haben mit Dankbarkeit noch nicht versucht. Sie haben mit Meckern und Murren und alles Mögliche schon herumgemacht. Und es ist immer tiefer mit ihrem Leben gegangen. Wenn du ein Problem hast, versuch dein Problem einzukleiden, einzupacken in Dankeschön. In Dankeschön. Sage Dank alle Zeit für manches. für alles. Leider Gottes steht das in der Bibel. Sage Dank alle Zeit für alles, was passiert. Und alles muss uns zum Besten dienen. Dankeschön, Vater. Ich weiß es nicht, warum. Franz von Assisi hat einen Spitznamen gehabt. Er hieß Bruder Sonnenschein. So, jeder von uns sollte Schwester, Bruder Sonnenschein sein. So, für alles Dankeschön. Also, selbst wenn er schimmeliges Brot bekam, hat er Dankeschön gesagt. So, Dankeschön für alles. Sei dankbar. Dann das nächste, das Wort Christi, das Wort Gottes, wo in seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt euch einander mit aller Weisheit. Also, lass etwas aus dir herausfließen. Sei kreativ mit aller Weisheit. Gott hat dir Verstand gegeben und zu deinem Verstand soll noch mehr Verstand kommen, soll göttlicher Verstand hinzukommen. Du sollst so voll sein, dass du sprudelst, dass du überläufst, überschäumst. So, mit aller Weisheit. Singt in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder. Ihr habt mir überlegt, warum steht das hier, singt in eurem Herzen, warum singt nicht mit eurem Mund? Denn wenn das Herz voll ist, geht der Mund nach wie vor über. Da brauchst du nicht dafür sorgen. Wenn du in deinem Herzen Feuer hast, wenn du in deinem Herzen Dynamik hast, wenn du in deinem Herzen Pep hast, wenn du in deinem Herzen Elan hast, du wirst nicht still auf dem Stuhl mehr aushalten. Du wirst jubilieren, jauchzen und jodeln und was sonst noch alles dazukommt. Du wirst vibrieren in der Gegenwart Gottes, wirst auffahren wie ein Adler. Deshalb, das Herz muss voll sein. Wenn hier drin nichts ist, kann auch nichts rauskommen. Und es ist alles verkehrt, mit dem Mund zu üben, mit dem Mund zu singen, wenn das Herz nicht mitsingt. Das ist Heuchelei. Wenn der Mund singen muss, wenn man gezwungen wird, in Babylon, die Kinder Israel, die wurden gezwungen, Sions Lieder zu singen. Es war uns nicht zum Singen zumute, haben gesagt. Und sie hingen die Harfen an den Weiden, wir wollen nicht singen. Aber sie wurden gezwungen, singt jetzt so eure Lieder. Nein, und das sind keine guten Lieder gesungen. Gefangene Christen können nicht richtig singen. Genauso wie gefangene Vögel nie richtig singen können. Erst Vögel in der Freiheit, die können schmettern, die können jubilieren, die können wie eine Nachtigall richtig draußen. Gefangene Vögelchen, die können nicht richtig singen. So, nur in der Freiheit und wirst das Herz voll. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und Lieder, wie der Geist es eingibt. Denn ihr seid in der Gnade Gottes. Und kreative Menschen sind in der Gnade Gottes, sind begnadigte Menschen. Alles, was ihr tut in Worten und Werken, geschehe im Namen des Herrn Jesus und durch ihn dankt Gott, eurem Vater. Herr, ich danke dir, dass du uns hier auch heute Morgen befähigst, unsere Kreativität freizusetzen. Du hast uns geschaffen, nicht nur auf dem Stuhl zu hocken, du hast uns geschaffen, dass wir dein Lob vermehren, dein Lob multiplizieren, dein Lob groß machen, dein Lob ausbreiten in alle Welt, Herr. Die Welt lobt dich nicht, deshalb sind wir dran, deshalb sind wir gefordert, heute Morgen dich zu loben und zu preisen. Segne diesen Morgen ganz besonders und segne dein Wort und salbe meine Lippen, so dass ich dein Wort in der rechten Art und Weise heute Morgen verkündigen kann. Amen. Amen. So, alles, was ihr tut, tut zu Ehren Gottes. Johann Sebastian Bach hat eine Untugend gehabt. Viele haben sich daran gestoßen, viele haben sich daran geärgert, manche haben das akzeptiert. So, er hat zu allen seinen Liedern, alle Bach-Lieder, wirst du eines feststellen, da ist so SDG, steht da dran. SDG, Soli Deo Gloria, Gott allein zu Ehren. Bach hat also seine Lieder SDG geschrieben. Also vielleicht willst du nicht hinschreiben, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, aber du kannst SDG dahinter schreiben. Hinter allem, was du tust, hinter allen deinen Worten, hinter allen deinen Werken sollte SDG stehen. Soli Deo Gloria, Gott allein zu Ehren. Die Weihnachtsbotschaft, wir kommen von Weihnachten her. Was haben die Engel als erstes gesagt? Bevor sie guten Abend sagten oder guten Tag sagten, sagten sie, Ehre sei Gott in der Höhe. Sie priesen Gott, sie ehrten Gott. Ihr Erscheinen war schon allein zur Verherrlichung Gottes. Alles, was ihr tut, in Worten oder Werken, zur Ehre des Herrn. In Sprüche 3, Vers 9 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Gut, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten. Ehre den Herrn. Wir sind geschaffen, du und ich, nach unserer Erlösung, nachdem wir freigekauft worden sind von Sünde, Tod und Teufel, sind wir geschaffen, um Gott zu ehren, Gott zu preisen, Gott zu verherrlichen. Wenn wir den Heiligen Geist haben, haben wir einen doppelten Auftrag. Gott zu verherrlichen. Der Geist wird mich verherrlichen, sagt Jesus in Johannes 16, 14. Der Geist wird mich verherrlichen. Und alle Gotteskinder, die voll des Heiligen Geistes sind, verherrlichen Jesus. Wo sie stehen, wo sie sind, sie verherrlichen Jesus. Jesus ist groß. Jesus ist mächtig. Jesus kann alles. Jesus ist nicht unmöglich. Sie verherrlichen Jesus. Sie machen Jesus groß. Nicht Israel, nicht die Bibel, nicht das Christentum. Sie verherrlichen Jesus. Nicht eine Kirche, nicht einen Pastor, nicht eine Religion. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Nichts Menschliches, sondern nur das Himmlische, das Göttliche, das auf Erden gekommen ist. Es verherrlicht Jesus. Alles, was Jesus nicht verherrlicht, ist nicht vom Heiligen Geist. Alles, was Jesus nicht verherrlicht, das soll die Gemeinde ganz klar wissen, alles, was Jesus nicht ehrt, was ihn nicht krönt, was ihn nicht groß macht, verunehrt ihn und ist vom Teufel. Alles, was Jesus nicht verherrlicht. Deine Worte müssen Jesus verherrlichen. Sogar wenn du eine Mahlzeit einnimmst, selbst wenn sie etwas Giftiges essen, wird sie ihnen nicht schaden. Nicht, weil sie Christen sind, sondern wenn sie das im Namen Jesu tun. Und du hast heute nötiger denn je, vorm Tisch zu beten, die Hände zu falten und sagen, Herr, ich möchte jetzt mit dieser Mahlzeit, auch wenn die Wurst vergiftet ist und wenn alles voller Hormone und alles voller irgendwelchen Bazillen und Viren ist, Vater, zu deiner Ehre, ich esse und ich werde nicht sterben. Wenn sie etwas Giftiges, Tödliches essen, Krankhaftes essen, das gilt das Tödliche genauso für krankhaft, wird es ihnen nicht schaden. Meine Lieben, wir müssen wieder auch anständig essen lernen. Denn in der Bibel ist es merkwürdig, da steht, ob ihr esst oder trinkt. Auch das Wasser ist so vergiftet, glaub mir das. Wenn du das Wasser mal sehen würdest, wie viel Gift da drin ist, du würdest keinen Schluck mehr davon mehr trinken. So, das ist alles verseucht. So, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Alles, was Gott nicht verherrlicht, fällt negativ auf uns zurück. Wirkt sich negativ in unserem Leben aus. Alles, was Gott nicht verherrlicht, egal was es ist, fällt negativ auf uns zurück. Deshalb lasst uns sehr stark von der Herrlichkeit Gottes erfüllt sein. Denn die Herrlichkeit Gottes ist etwas, was uns immunstark macht. AIDS-Krankheit ist nichts anderes als eine Immunschwäche im Körper. Und du musst also nicht unbedingt jetzt heute Morgen AIDS haben. Aber so viele Menschen sind an ihrem Immunsystem so geschwächt. Warum? Weil sie nicht von innen stark sind. Unsere Stärke kommt aus dem Herzen, aus dem Lob Gottes. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Beim Essen, beim Trinken, beim Sprechen. Sogar die Worte, die nicht im Namen Jesu, zur Verherrlichung Jesu gesprochen werden, das ist Mist, ist Blödsinn, ist Unsinn, ist tödliches Gift, die nicht zur Verherrlichung Gottes gehen. Und deshalb, wenn du redest, ich möchte dir, wenn du selbst nicht an Jesus heute Morgen groß glauben willst, möchte ich dir sagen, probier es wenigstens mit Sokrates. Sokrates hat gesagt, als jemand zu ihm kam und ihm etwas von jemandem erzählen wollte, sagt er, Freund, hast du das durch die drei Siebe gehen lassen? Der sagt, wie bitte? Durch drei Siebe. Hast du das, was du mir jetzt erzählen willst, durch die drei Siebe gehen lassen? Er sagte, nein, weiß ich nicht, ich kenne die drei Siebe nicht. Sagte er, das erste ist, nützt es mir, wenn du mir etwas von dem erzählst? Sagte er, eigentlich nicht. Nützt es dir, wenn du mir etwas von ihm erzählst? Nein, eigentlich auch nicht. Nützt es dem, wenn du mir etwas von ihm erzählst, sagt er auch nicht. Also dann sagt Sokrates in seiner Weisheit, bitte behalte es für dich. Viele sollten wir für uns behalten, weil es Dummheit ist zu erzählen. Du schadest dir nur letztendlich selbst, besudelst dein eigenes Nest, besudelst und beschmutzt dein Leben, verunreinigst dich. Und Unreinheit ist die Ursache für alle möglichen Leiden, Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben. Unreinheit. Egal welche Art das ist. Deshalb Jesus verherrlichen. Verherrlicht das, und ich würde jetzt diese drei Siebe von Sokrates nehmen, verherrlicht das Jesus. Zeigt es die Größe Gottes mir, rühmt mir seine Taten des Herrn. Wenn nein, dann lassen wir uns bleiben. Freisetzung von Kreativität. Ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber Freisetzung von der Kreativität zur Verherrlichung Gottes. Wisst ihr, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt so die alten Geschwister frage, aber wenn wir fest, so nach dem Krieg war alles grau. So, alles grau. Es gab keine Farbe. Erst als die Amerikaner kamen und diese bunten Kleider geschickt haben, war das so, Betty? Da kam wieder Farbe in die deutsche Gesellschaft hinein. So, aber nach dem Krieg war alles grau. In 1. Mose 6, Vers 2 ist eine ganz interessante Passage. Viele verstehen dieses nicht, ist auch egal. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 2, die Söhne Gottes oder die Gottessöhne sahen, wie schön die Töchter der Menschen sind. Das war kurz vor der Sintflut. Die Söhne Gottes sahen, wie schön die Töchter der Menschheit waren. Wisst ihr, und Jesus sagte, in der Endzeit wird es genauso sein, wenn Jesus wiederkommt wie in den Tagen Noahs. Ein großes Endzeitzeichen ist Schönheit. Doch welche Schönheit ist hier die Frage? Schönheit ist ein Endzeitzeichen. Und diese Stelle ist natürlich sehr schwer verständlich, denn wir sehen, dass die Schönheit, die hier heute verstanden wird, was man heute unter schön versteht, ist nicht die Schönheit, die Gott versteht. Und die Gottessöhne verstanden haben, die Menschenschönheit. Aber wir lesen in der Bibel, Gläubige, die werden als die Braut des Lammes dargestellt, die Töchter der Menschen. Die Gläubigen, du und ich, wir werden als die Braut des Lammes dargestellt. Und Christus möchte eine Braut seinem Vater darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Also Schönheit geschmückt kommt die Braut des Lammes. Und Schönheit ist ein Endzeitzeichen. In der Endzeit geht beide Extreme sehr eng nebeneinander. Hässlichkeit, Dorbenheit und Schönheit. Hässlichkeit und Schönheit gehen parallel. Die Endzeitgeneration hat große Verheißungen. Ein großes Wissen werden sie haben. Große Erkenntnis und vor allem Gottes Erkenntnis wird zunehmen. Denn wenn ich daran denke, was die Menschen heute alles wissen, unsere Vorfahren im Glauben, die haben gut angefangen und die haben viel gewusst, aber das Wissen hat massiv zugenommen. Die geistliche Erkenntnis, die wir haben, große Erkenntnis vom Wort Gottes bekommen. Daniel musste das Buch versiegeln, damit in der letzten Zeit die Menschen kommen und großes Wissen erlangen. Also die Erkenntnis Gottes wird in der letzten Zeit zunehmen. Es wird eine große, mächtige Geistesausgießung kommen. Die Herrlichkeit Gottes wird gewaltig sein. Und was heute Gott tut, was heute Gott schenkt, das ist schon gewaltig weltweit. Allein unsere Bewegung, jeden Tag bekehren sich allein in der Gemeinde Gottes, wir sind eine weltweite Kirche in 153 Ländern dieser Erde zu Hause, so die Gemeinde Gottes gibt es auf der ganzen Welt eigentlich. Und jeden Tag bekehren sich etwa 10.000 Menschen, die gläubig werden, die getauft werden und die zur Gemeinde kommen. Jeden Tag. Und das kannst du ausrechnen, wie viele es im Monat sind, wie explosiv die Sache Gottes nur allein in unserer Bewegung wächst. Aber da gibt es noch viele andere Bewegungen, weltweit große Bewegungen. Große Erkenntnis, große Bewegungen. So, und wenn ich heute an manche Brüder und Schwestern denke in den USA, die Deutschen sind noch ein bisschen unterbelichtet, aber die amerikanischen Pastoren, da denke ich nur an einen Evangelisten, der mich ein bisschen schockiert hat, zuerst einmal ein Stück weit. Der sagt, heute Abend spricht Evangelist sowieso zu mehr Menschen, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben je gesprochen hat. Und dann steht er vor der Kamera und wird gezeigt und eingeblendet, wo überall jetzt diese Botschaft empfangen wird, die er gerade soeben spricht. Der Apostel Paulus hat in seinem Leben 60.000 Kilometer auf seine Missionsreisen gereist worden. Da fährt einer schon manchmal von uns, einer im Jahr schon so viele Kilometer, 60.000 Kilometer. Was Paulus in seinen 3 Missionsreisen schon hinter sich gebracht hat, 60.000 Kilometer. So, ihr werdet Größeres tun, als ich es getan habe. Das passiert alles in der Endzeit mit dem, was Gott tut. Und in der Bibel lesen wir dann nachher so ein schönes Wort. Er gab mir Schönheit statt Asche. Kennt ihr dieses Bibelwort, er gab mir Schönheit statt Asche. Und wenn ich anschaue, Gottesdienste vorher, schau dir die Gottesdienste vor 50 Jahren an, wenn du das kannst, und schau dir die Gottesdienste von heute an, wenn du unser Gottesdienst anschaust, sind fröhliche Gottesdienste, freie Gottesdienste, frei von der Verklemmung, Schönheit. Ja, und wir dürfen sogar vor Gott tanzen, und da fallen wir nicht um dabei. Oder aus der Reihe oder sonst was. Wir freuen uns in dem Herrn. Gott gibt uns Schönheit statt Asche. Trauerkleider nimmt uns weg und gibt uns Freudenkleider. Gottes Kinder, sie gehen vorwärts, fortschreitend sind sie und dergleichen. Und weißt du, Gottes Kinder streben zur Schönheit. Und ich möchte das Wort Schönheit heute Morgen ein bisschen betonen. Und wir sollten als Christen nicht nur altmodisch sein, hinterm Mond leben, sondern wir sollten bestrebt sein, das Beste ist gerade gut für meinen Herrgott. Für meinen Heiland ist das Beste gerade gut genug. Das Schönste ist gerade gut genug für meinen Herrn und Heiland. Du musst bedenken, die meisten Engel werden niemals das Angesicht Gottes sehen. Bedenke, die meisten Engel werden das Angesicht Gottes nicht sehen. Die haben Flügel bekommen, sie decken ihr Angesicht zu, denn sie können nicht ertragen die Herrlichkeit Gottes. Aber wir, du und ich, Halleluja, du und ich, wir haben das Vorrecht, wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Kein Engel wird Gottes Angesicht schauen dürfen, oder die wenigsten. So, deshalb die Gottseligen. Die Gottseligen sind Abglanz seiner Herrlichkeit. Hast du schon einen Menschen gesehen, der aus einer gesegneten Gebetsversammlung kam? Sein Angesicht strahlte. Nicht nur so, wo es gemurmelt wurde, nur so gebetet wurde, wo wirklich die Herrlichkeit Gottes war. Aus der Herrlichkeit Gottes, da strahlt das Angesicht. Und wir haben hier schon, ich selbst habe ich hier schon erlebt, wie zweimal vom Himmel Gold geregnet hat. Ich hätte meinen Augen nicht getraut, wenn ich nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Also ich bin kein Spinner und kein Fantast, ich bin mit beiden Beinen auf dieser Erde noch. Und ich lasse mir kein X für Y vormachen. Aber ich stand hier vorne und wir haben eine wunderbare Zeit der Anbetung gehabt. Und ich habe nicht erklären können, was das war, aber auf jeden Fall, ich schubst meinen Nachbar an, sage, Freund, siehst du auch was? Sagte, ja, hier glitzert's. Aber da war es nicht mit Gold gesprüht worden und sonst irgendwie, sondern die Herrlichkeit Gottes war. Aber nachdem die Zeit der Anbetung des Lobpreis war, habe ich auch nichts mehr gesehen und was da war. Aber wie es auch immer, ich habe für eine Zeit lang die Herrlichkeit Gottes gesehen und geschaut. Die Herrlichkeit Gottes ist da, wo Lobpreis, wo Anbetung ist. Engel können diese Herrlichkeit nicht sehen, denn sie können nicht bestehen in dieser Herrlichkeit, aber die Söhne Gottes. Und die Söhne Gottes sahen, wie schön die Töchter der Menschen waren, wie die Braut des Lammes ist. So, das ist eine prophetische Stelle. Und sie versuchten, sich mit ihnen zu vereinigen. Die gefallenen Engel sind das natürlich gewesen. Die Schönheit der Braut des Lammes ist schon ein verborgener Hinweis auf die Gemeinde Jesu. Und das wurde von Gott dann verhindert. Und wenn sie trotzdem noch irgendwie Gemeinschaft hatten damals, dann sind große Leute herausgekommen. Riesen, die damals die Welt beherrschten. Die Gemeinde Jesus besteht nicht nur erst, seit Jesus Christus da ist, sondern die Braut des Lammes besteht aus den alten Generationen. Henoch gehört dazu, Adam gehört dazu, Abraham gehört dazu, Noah gehört dazu, Moses gehört dazu. Bevor Christus kam, all diese Generationen gehören mit dazu. Schönheit. Aber du sollst noch viel schöner sein. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Kennst du dieses Märlein? So, wer ist die Schönste im ganzen Land? Kinder Gottes sind noch schöner. Jesus sagt, schaut euch die Lilien auf dem Felde an. Und keiner dieser Lilien war so bekleidet in seiner, Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so bekleidet wie einer dieser Lilien. Und dann sagt Jesus noch dazu, ihr seid mehr als die Lilien auf dem Felde. Die Blumen auf dem Felde sind nur vergängliche, irdische, materialistische Gebilde. Die vergehen. Was ist das Leben eines Menschen wie eine Blume auf dem Felde? Die Schönheit vergeht. Aber Gott will etwas schenken. Eine Schönheit. Kreativität. Eine bleibende Schönheit. Eine ewige Schönheit. Und wir wissen nicht, was wir sein werden, heißt es einmal in dem Neuen Testament. Aber es heißt, wenn es erschienen ist, wir werden ihm gleich sein. Und Johannes in der Offenbarung sieht den Herrn, den Messias, den König, seine Augen wie Feuerflammen, sein Gewand weiß, seine Haare wie Wolle. Eine Herrlichkeit, unbeschreiblich. Kreativität. Und wir werden verwandelt in sein Bild. Ich habe euch neulich gesagt, die Juden, die als Moses aus der Herrlichkeit Gottes kam, musste eine Decke tragen vorm Gesicht. Die konnten es nicht ertragen. Das war denen zu viel. Sie konnten es nicht verkraften, dass er so strahlt. Und er musste diese Herrlichkeit zudecken. Wir im Neuen Testament, meine Lieben, das ist mein großes Vorrecht heute Morgen. Und ich will nicht im Alten Testament, keine Minute im Alten Testament zubringen. Ich möchte im Neuen Testament sein. Und wir sehen im Spiegelbild, im Spiegel seine Herrlichkeit. Ich sehe im Spiegel die Herrlichkeit Jesu Christi. Und Spiegel, das strahlt zu mir rüber. Egal, auch wenn ich jetzt in der Dunkelheit sitze. Als ich war mal Lausbub. Und wisst ihr, wenn man so in der Nachbarschaft wohnt, und dann habe ich, wenn die keine Sonne hatten und ich hatte Sonne, dann habe ich meinen Spiegel genommen und beim Nachbar reingeleuchtet und den Nachbarn geärgert. Habt ihr auch gemacht. So, wir sind alles Lausbuben irgendwo. Aber weißt du, in die Dunkelheit, in unsere Dunkelheit dürfen wir das Licht hineinstrahlen. das Dunkel vom Licht Gottes, das Licht Gottes hineinstrahlen und hineinleuchten und die Dunkelheit erhellen. Vielleicht ärgern sich manche. So haben sich die Juden geärgert, als sie die Herrlichkeit Moses sahen, der Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut hatte. Kreativität, das ist das Leben immer in sich. Und heute Morgen will ich betonen, Kreativität fängt in uns, in unserem inneren Herzen. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Es ist in uns, nicht außer uns. So viele Menschen versuchen, Kreativität zuerst mal außenrum so mit Make-up und was weiß ich, sonstigen äußeren Getue zu erreichen. Das ist nicht Kreativität. Kreativität fängt immer, egal was es ist, fängt immer im Herzen an. Erfüllt sein von Gott, da fängt unsere Kreativität an. Von Gott erfüllt, so das Bild Gottes haben. Und Kreativität fängt an, indem wir eine Idee haben, eine Vision haben, eine Schau haben, einen Blick haben, ein Auge haben. Das dritte Auge würde man heute vielleicht, wenn man jetzt mit anderen Worten reden möchte. So das Auge, das in die Welt Gottes hineinsieht. Das dritte Auge. Hast du drei Augen? Wo ist dein drittes Auge? Hast du das dritte Auge, das du in... Was kein Auge gesehen hat, unsere beiden Augen können das Herrliche Gottes nicht vertragen, nicht erblicken. Aber das dritte Auge, das Auge des Glaubens, das Auge des Geistes, das kann es erblicken. Römer Kapitel 1, Vers 20. Das, was von Gott unsichtbar ist, ist seit der Erschaffung der Welt in den erschaffenen Dingen erkennbar und sichtbar. Alles, was man von Gott erkennen kann, ist in der erschaffenen Welt sichtbar. Die Israeliten hatten von Gott in einem ihrer Gebote, du sollst dir kein Bildnis machen. Und die meisten Leute, die das lesen, du sollst dir kein Bildnis machen, die denken nur, du darfst keine Figur haben, du darfst Gott nicht anbeten. Und interessant ist, ich habe das Hebräische nachgeguckt und im Hebräischen, im Original heißt es, du sollst dir nicht ein Bild von Gott machen. Bitte hört mir gut zu. Du sollst dir nicht ein Bild von Gott machen. Das heißt nicht, dass du kein Bild von Gott machen kannst, sondern du sollst nicht ein Bild machen, weil Gott nicht in einem Bild hineinzubringen ist. Gott ist so vielseitig, so vielschichtig, so umfangreich. Gott ist Weisheit, Gott ist Allmacht, Gott ist Allgegenwart, Gott ist Licht. Gott ist Leben, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. So, wenn du sagst, Gott ist Wahrheit, dann bist du ein Götzendiener. Wenn du sagst, Gott ist nur Licht, bist du ein Götzendiener. Gott ist nicht nur Licht, Gott ist viel mehr als das. Du sollst dir, und das ist das Gebot, und die Juden hatten natürlich gesagt, kein Bild von Gott. Das steht nicht so im Gesetz, sondern du sollst dir nicht ein Bild, nur ein Bild von Gott machen. So, ein Bild und sagen, das ist Gott. So wie dieses goldene Kalb. Sie haben sich ein Bild gemacht. Wisst ihr, wenn Sie von Gott sich ein Bild hätten machen wollen, dann hätten Sie alle Tiere, die auf dieser Erde sind, formen müssen und sagen, das ist so der Ausdruck in der Kreatur Gottes. Nicht nur ein Bild. Gott selbst ist der größte Künstler, oder? Gott selbst ist der größte Künstler. Ich liebe, wenn der Frühling kommt, wenn die Bäume blühen und diese Vielfalt. Und ich denke, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, meine Lieben, sind wir die größten Künstler eigentlich, die es gibt. Wir sind kreativ. Ich kenne einen Bruder, der war total unmusikalisch. Hermann Riefle ist sein Name. Vielleicht kennt einer oder andere diesen guten Mann. Der war hier Pastor in der Volksmission für ein paar Jahre in Berlin, in der Müllerstraße. Und dann hatte ein paar Probleme gekriegt und ist dann nach Altensteig gegangen. Aber der hat ein Problem gehabt. Er konnte nie einen Chorus anstimmen. Und das ist für einen Prediger eine ganz große Not, wenn er nicht singen kann. So, und wenn der Heilige Geist kommt und Zungengesang anzustimmen oder was es auch immer ist, er konnte das nicht tun. Und irgendwo betet er und sagt, lieber Gott, ich möchte auch singen können. Und plötzlich kommt der Heilige Geist über ihn aus dem heiteren Himmel. Der unmusikalische Mann empfängt die Gabe, dass er Chorus anstimmen kann. Und jetzt lässt er sich gar nicht mehr nehmen. Er ist kreativ geworden. Er stimmt, sobald er irgendwo Spielraum hat, muss immer aufpassen beim Hermann Riefle, stimmt er gleich einen Chorus an oder Zungengesang und Lobgesang. Das ist die Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Oder Jimmy Swaggart. Er hat eine ganz besondere Gabe, Musik zu machen, so, aber Klavierspielen lag ihm absolut nicht. Und dann irgendwo kommt der Heilige Geist über ihn und es macht ihn zu einem leidenschaftlichen, passionierten, wirklich hingegebenen Klavier- und Musikspieler, so dass er die Leute und er predigt, während er macht singen so die Predigten. Und wenn ich so in Russland bin, ich war mehrmals dort und die Leute lassen sich nicht nehmen. Selbst wenn Burama Tudis bei denen zu Besuch ist, da schalten sie Jimmy Swaggart ein. Und dann laufen die Tränen und kullern die Tränen bei diesen russischen Geschwistern. Die sind gesegnet durch den Gesang und die Musik dieses Künstlers. Und Kunst kann Herzen bewegen, die Schönheit kann die Herzen ergreifen, kann trösten in Traurigkeit. Und Gott hat uns Kreativität geschenkt. Und niemand ist unbegabt von uns. Jeder von uns hat eine Gabe zumindest. Jeder von uns hat eine Gabe. Und jetzt erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist durch die Handauflegung, die du bekommen hast. Gott selbst möchte, dass wir produktiv sind, dass wir etwas aus uns herausbringen, dass wir nicht nur konsumieren. Es ist so schön zu konsumieren, zu genießen, aber es ist so schön, etwas von sich zu geben. So, manche Frauen, die haben große Freude am Kochen, denen schmeckt das Essen. Sie essen selber nicht und sind sehr, so, sehr dezent, aber die kochen gerne. Für ihr Leben kochen sie gerne. Warum? Sie freuen sich, wenn andere sich erfreuen an dem, was sie ihnen zubereitet haben. Und das ist etwas Schönes, anderen Freude zu bereiten. Dienet einander mit der Gabe, die Gott gegeben hat. Kunst, wenn ich jetzt vom Wort Kunst noch spreche, ein bisschen, Kunst kommt vom Können. Und das Können muss freigesetzt werden in unserem Leben. Aber ich habe eine Tragödie und deshalb möchte ich hier ein paar heilige Kühe schlachten heute Morgen. Die christliche Gemeinde hat es fertiggebracht, die Religion hat es überhaupt fertiggebracht, dass die Kunst zerstört wird. Die Bilderstürmer, so um 700 nach Christus, so oder was es auch immer gewesen sein. Die Pharisäer, die waren gegen jeden Fortschritt, sogar gegen jede Form der Musik. Erst vor 200-300 Jahren haben dann liberale Juden in der Synagoge eingeführt, dass man nicht nur in die Hände klatscht und mit der Stimme singt, sondern auch Musikinstrumente wie eine Orgel zum Beispiel einsetzt. So, Musik war verboten, obwohl im alten Tempel, wenn ich den alten Tempel in Jerusalem anschaue, Salomo hat wunderbare Sänger und Musiker eingestellt. David war ein Musikant, er konnte sogar mit der Harfe, er konnte sogar böse Geister vertreiben. Die Kunst konnte sogar böse Geister vertreiben. Und du siehst, was die Kunst wirklich vermag. Böse Geister zu vertreiben. Wenn dieser böse Saul einen mörderischen Geist bekam, dann hat man David gerufen und er spielte auf der Musik, setzte seine Kunst ein und Dämonen fuhren aus. Also du siehst, wozu Kunst in der Lage ist, Dämonen zu vertreiben. Und der Teufel hat es verstanden, Anbetungsmusik, wunderbare Lobpreismusik, alles aus der Kirche zu verbannen. Nein. Und es will, dass wir so irgendwie etwas im Altertum machen, so wie die alten Griechen oder die Heiden und dergleichen. Nein, Jesus hat was Neues gebracht und er hat sich nicht an der Tradition gehalten. Wir halten uns auch nicht an der Tradition, Gott sei Dank. So wie ich fahre auch nicht Pferdekutsche und heize auch nicht im Kachelofen und Kohlenofen. Ich bin froh, dass ich davon erlöst bin. Würde ich können, natürlich kein Problem. Aber ich bin dankbar, dass ich das nicht tun muss, sondern ich darf vorwärts gehen. Und Jesus sagt, schicket euch in die Zeit, seid kreativ. Falsche, geistlose Religion blockiert immer die Kreativität. Deshalb hüte dich vor geistloser Religion. Die macht dich kaputt. In dir stecken Talente. Nicht jeder kann predigen, aber der eine kann das, der andere kann das, derjenige hat so viele Talente. So, und Gott will nicht, dass du verarmst an deinen Fähigkeiten, dass der Mensch leer wird, sondern dass er sich richtig entfaltet. Was in dir drinsteckt, das sollst du zum Vorschein bringen, was in dir drinsteckt. Und Gott hat in jedem etwas anderes reingelegt. In der Rose eine Rosenknospe, in der Tulpe eine Tulpe, im Apfelbaum ein Apfel. Also er hat in jedem etwas hineingelegt und bringt das, was in deinem Herzen ist, heraus. Falsche Religion, falsche Verkündigung führt in Irrwege und verarmt die Menschheit. Und ich denke nur, auch in der katholischen Kirche, Tertullian, war so ein radikaler Verfechter gegen jedes Bild, gegen jede Schönheit. Alle Kirchen müssen ausgeräumt werden. Keine Bilder, nichts, kein Götzendienst. Das ist alles Götzendienst, heidnisch etc. Wisst ihr, Tertullian hat versucht, mit äußerem Zwang die Kirche sauber zu halten, zu reinigen. Er ging sogar so weit, dass er sich kastrieren wollte, damit er keine sexuellen Anfechtungen mehr hat. Und solche Menschen, solche Männer haben Kirchengeschichte geschrieben und bestimmt, was heute geglaubt und nicht geglaubt wird, auch in der Kirche. Also was Kunst ist. Und ich bedauere eigentlich, dass man die Kunst aus der Gemeinde Jesu verdrängt hat, dass man die Medien, alles, was Kunst besteht, alles dem Teufel überlassen hat. Wir schimpfen heute wie die Rohrspatzen. Manche Christen höre ich, sie schimpfen. Das ist der Teufel, man muss ihm widerstehen, gebieten, und da beten sie alles Mögliche dagegen und fechten dagegen an. Und man hat sie verdrängt. Sogar Tertullian hat sogar verboten, Frauen in der Kirche zu singen. Hört mir bitte zu. Frauen in der Kirche zu singen, sie haben so eine hohe Stimme, das ist dämonisch. Die rufen die dämonischen Geister an sich. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Und das im Namen Gottes. Falsche Verkündigung, falsches Evangelium bringt Irrtümer, bringt Verderben, bringt den Tod in die christliche Kirche. Deshalb, die falsche Religion untergräbt und vernichtet jede wahre Kreativität. In der Heiligen Schrift heißt es, dämpft den Geist nicht. Dämpft den Geist nicht. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der in uns wohnt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und aus uns sollen solche Lobgesänge herauskommen, wie aus dem ersten Tempel beim Salomo, dass man bis nach Jericho hörte den Lobgesang. Solche Gesänge sollen rauskommen. Weißt du, was das bildlich heißt? Wir sollen so in der Gegenwart Gottes sein, dass sogar das Rathaus hier am Alexanderplatz hört. Ja, das sind also 12 Kilometer, 15 Kilometer etwa, Jerusalem, Jericho. Das bis man nach Jericho hört, den Lobgesang im Tempel Gottes, so dass die Welt hört, Jericho ist ein Bild für die Welt, dass die Welt hört den Lobgesang im Tempel Gottes. Das sollte der Fall sein, die herrlichen Gottesdienste. Und David sehnt sich nach den herrlichen Gottesdiensten. Falsches Gottesbild, falsches Bibelverständnis macht die Menschen einseitig, macht die Menschen krank, macht die Menschen kaputt. Zerstört nämlich das Wesentliche im Menschen, was Gott hineingelegt hat, was Gott aus uns herausholen möchte. Nämlich die Kinder, die Töchter der Menschen sollen schön sein. Sie sollen die Schönheit Gottes hervorbringen. Die Schönheit Gottes, Kreativität. Falsche Gottesbilder können entstehen durch falsch verstandene Verkündigung, durch falsche Erziehung und so weiter. Wenn Eltern den lieben Gott immer hernehmen, pass auf, der sieht alles und den Kindern Angst macht vor Gott, das passiert und so weiter. Dass man nicht den liebenden Vater sieht, sondern den strengen Polizeimeister, der uns immer aufschreibt und Strafzettel verteilt. Falsche Gottesbilder führen zu seelischer Belastung. In dir brennt ein Feuer, du möchtest etwas tun, aber du hast Angst, Gott wird mich strafen und züchtigen, wenn ich Theater studiere, Kunst studiere, Medienwissenschaften studiere oder sonstige weltliche Berufe. Einschlagen. Früher hat man sogar verboten, den Christen, ich weiß noch die Zeit, also Gott sei Dank, es war nicht mehr meine Zeit und ich habe versucht, es abzustellen und habe widersprochen, auch sehr entschieden. Kinder Gottes dürfen nicht Abitur machen, die müssen Faust lesen, die müssen allen möglichen Dreck in sich aufnehmen, die werden vergiftet. Christen dürfen kein Abitur machen. Kein Wunder, dass die meisten Christen letztendlich dumm geworden sind und drum geblieben sind. Nein, weil man einfach falsches Evangelium ihnen gebracht hat und ihnen nicht die Wahrheit gesagt hat. Nein, wir sind Salz in dieser Erde, wir sind Licht in dieser Welt, wir sollen hineingehen und nicht Angst haben vor diesen Dingen. Im Gegenteil. Die Kinder Gottes sollen das Land erfüllen. Das ist Gottes Wille, Gottes Plan. Wir sollen das Land erfüllen und das Land nicht dem Teufel überlassen. Wir sollen die Feinde verdrängen. Und die Grenzen der Kinder Israels werden festgelegt nach der Zahl der Kinder Israels. Wenn nur 3 in der Medienlandschaft sind, nur 3 im Theater sind, nur 3 da sind, muss ich nicht wundern, wenn alles der Teufel kontrolliert und beherrscht. Aber euer einer wird 1000 jagen und euer 2 schon 10.000. Also ermutige alle Christen, die irgendwo etwas für Gott tun, in der Kunst, egal was ist das, Musik, Szene. Weißt du, ich denke nur an Tina Turner. Tina Turner hat als kleines Mädchen als Gospelsängerin angefangen. Und die Kirche hat sie rausgeprügelt als junges, kleines Mädchen, weil sie einfach ihre eigene Art hatte zu singen. Sie war schon damals ein bisschen aufsässig. Aber sie ist groß geworden in eine Gospelgemeinde, farbigen Gemeinde, und da hat sie ihr Singen gelernt, da hat sie ihr Talent gelernt, man hat sie aus dem Chor rausgeschmissen, aus der Gemeinde ausgeschlossen, und jetzt wundert man sich, dass diese Frau dann für die Welt singt. Was für ein Segen wäre diese Frau geworden, wenn sie in der Bereich Gottes geblieben wäre. Und die meisten Michael Jackson, die meisten Superstars, wisst ihr, was die meisten Superstars dieser Welt sind, die die Welt führen in Musik, die Welt begeistern in Musik, das sind verdorbene, falsch entwickelte, falsch gesteuerte Anbetungsleiter. Gott wollte sie als Anbetungsleiter haben. Aber die Christenheit hat vielleicht diese Leute gar nicht akzeptiert, gar nicht erkannt, gar nicht angenommen, gar nicht gefördert und falsch geleitet. Man hat verboten, diesen Leuten sich zu entfalten. Aber diese Menschen sind diejenigen, die von Gott begabt gewesen wären, die Siege Gottes groß zu machen. Was wäre, wenn diese Männer und diese Frauen, wenn diese nicht aus der Gemeinde ausgedrängt und ausgeschlossen und ausgeklammert werden, sondern in der Gemeinde groß werden hätten können, in der Kirche Jesu Christi. Aber die Kirche hat sich verschlossen, gingen alles vom Teufel. Alles vom Teufel. Alles vom Teufel. So, der Heilige Geist will, dass wir unsere Kreativität freisetzen, dass wir uns entfalten, was in uns drin steckt, die Schönheit nach außen bringen. Und keine Schönheit besteht ohne Nachhilfe. Du musst schon immer wieder so ein bisschen nachhelfen. So Schönheit braucht immer ein bisschen Nachhilfe. So auch die Natur verlässt uns beim Besten meistens. So beim Besten. Wir brauchen eine Nachhilfe. Du kriegst einen Apfel, aber jetzt musst du den Apfel verarbeiten. Jetzt musst du den Apfel irgendwie schön präsentieren. Ohne sie ist die beste natürliche Anlage, also ohne Nachhilfe, ungebildet. Es fehlt die Vervollkommnung, es fehlt etwas Ergänzendes, es bleibt immer nur Rohmaterial. Die Natur liefert uns das Rohmaterial. Und wir müssen jetzt die Nachhilfe dazu bringen. Das ist jetzt, Gott gibt uns die Möglichkeiten, die offene Tür. Gott gibt uns ein Podest, ein Podium. Und jetzt muss der Künstler sein Werk vollenden. Und Kleinigkeiten machen dann diese Vollkommenheit aus. Eigentlich Freisetzung der Kreativität ist, die Dinge, die Gott mir gegeben hat, zu vervollständigen, zu ergänzen, so einfach daran weiterzuarbeiten. Das ergibt uns diesen Marmorblock. Und jetzt muss der Künstler, du und ich, wer es auch immer ist, wir müssen jetzt aus diesem Marmorblock nicht nur sehen, dass es nur so ein Block, sondern jetzt müssen wir eine Statue draus machen, ein Bild zuerst haben. Was will ich draus machen? Und dieses Bild darf ich nicht jeden Tag ändern. Ich muss bei einem Bild bleiben, das Gott mir gegeben hat. Ein großes Problem ist, wir hatten ja, glaube ich, gestern das Thema Hingabe, ich darf nicht ständig meine Ideale wechseln. Einmal entschieden, einmal entschlossen, einmal festgelegt, dieses Bild weitermachen. Wenn wir ständig unsere Ideale wechseln, dann kommt Murks aus unserem Leben raus. Und warum so manches Leben vermurkst ist, das wollen wir den Moses draus machen. Nächstes Mal den jungen David, das andere Mal die Esther. Und weißt du, was dabei rauskommt? Nicht einmal ein Wurm. Nichts kommt mehr draus. So, wir müssen uns an einem Ideal festlegen und sagen, das will ich. Und daran arbeiten, auch wenn jetzt eine Not ist. Im letzten Krieg ist etwas passiert. In Paris hat ein Künstler an einer Statue gearbeitet. Dann kam der Krieg und er musste fliehen und hat diese Statue, an der er gearbeitet hat, im Keller unter einem Steinhaufen versteckt. Und als der Krieg zu Ende war, kam er wieder zurück. Und die Statue, diese unvollendete Statue, lag unter den Trümmern. Und als der Krieg vorbei war, der Kampf vorbei war, die Besatzung vorbei war, kam er wieder zurück, hat wieder aus dem Steinhaufen seine alte Statue, an der er herumgemacht hat, hat er wieder weitergemacht und vollendet. Und jetzt steht sie im Louvre. So, weitermachen. Auch wenn Unterbrechungen manchmal nötig sind. Manchmal sind Unterbrechungen durch bestimmte Umstände nötig. Und wir sollten an der Vollkommenheit arbeiten. Vollkommenheit ist die Bedingung für den Einlass in den Himmel. Vollkommenheit. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Kreativ sein. Kreativ kannst du nur sein aus der Ruhe. Solange du nervös bist, solange du überspannt bist, solange du nicht entspannt bist. Weißt du, ein Künstler kann nur musisch stetig sein, wenn er entspannt ist. Unter Hektik, Stress kommt nicht viel zustande. Wir müssen in die Ruhe Gottes eingehen. Und erst aus der Ruhe Gottes können wir kreativ sein. Deshalb hat Gott seinem Volk Sabbat verordnet, denn dann konnten sie erst richtig kreativ sein. Oder wie der Sprücheschreiber, Sprüche 31 schreibt, die gute Hausfrau freut sich des zukünftigen Tages. Also sie freut sich schon, das ist Sabbat. Dieser Spruch oder diese Sprüche 31 werden am Sabbat gelesen. Die Frau wird gelobt am Sabbatabend. Und sie freut sich schon des zukünftigen Tages. Erst aus der Ruhe freut sie sich, ach, morgen mache ich weiter. Morgen mache ich da, wo ich aufgehört habe. Kreativ kannst du sein erst aus der Ruhe heraus. Aus der Harmonie, aus der Übereinstimmung mit Gott, aus dem Einklang mit ihm. Kreatives Arbeiten ist erst möglich, wenn dein Geist freigesetzt ist. Freisetzung der kreativen Kräfte. Solange dein Geist verengt ist, Verbot. Du lebst in einer Welt voller Verbote. Solange du in Deutschland lebst, als deutscher Mensch, vor lauter Gesetze, du weißt gar nicht, links oder rechts, dieser Schilderwald, ich meine das wirklich buchstäblich, weißt nicht, darf ich das nicht, kannst du dich nicht richtig entfalten. Du musst dieses deutsche Denken, ob es dir passt heute Morgen oder nicht, sprengen. Du musst aus dir herausgehen, dich entfalten wollen und sagen, mir ist egal, was die jetzt denken. Kreative Menschen schauen nicht viel auf ihre Umwelt, ob es denen passt, ob sie loben oder wie sie auch immer reagieren. Die Reaktion deiner Mitmenschen muss dir egal sein. Solange du aber Menschenfurcht hast und einem Menschenjoch sitzt, wirst du nie kreativ sein. Befreie dich von diesem Menschenjoch. Dann erst kannst du so richtig schöpferisch sein. Und dann alle unsere Arbeiten, wir sind jetzt Christen, ich spreche jetzt zu Christen heute Morgen, alle unsere Arbeiten sollen zur Verherrlichung Gottes dienen. Dieses hohe Ideal zur Verherrlichung Gottes, das ist unser Ziel. Alles, was ich tue, soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Wir konzentrieren uns, Gott groß dabei zu machen. Und manche große Künstler, die haben nicht sich selbst verherrlicht. Aber indem sie Gott verherrlicht haben, wurden sie unvergesslich und ewig. Indem sie Gott verherrlicht haben, wurden sie unvergesslich. Du sagst, ich bin nicht begabt. Ich will dir zwei Menschen nennen heute Morgen, die auch nicht so sehr unbegabt waren und nicht so viele Talente mitbekommen haben. Sie durften keine Oberschule besuchen, kein Gymnasium, keine Universität. Das ist Bezalel und Oholiab. Bezalel und Oholiab, die zwei Erbauer der Stiftshütte, 2. Mose 31, Vers 2 bis 11, kannst du ihre Geschichte nachlesen. Sie wurden mit Weisheit erfüllt, mit Verstand und mit Kenntnis in jeder Arbeit, Pläne zu entwerfen und sie in Gold und Silber und Kupfer auszuführen. Wisst ihr, der Geist Gottes macht uns kreativ. Und diese uneinfachen Leute, sie wurden so kreativ, dass sie dieses wunderbare Haus Gottes oder Zelt Gottes schaffen durften, wo Gott zu Hause war, wo Gott sich wohlgefühlt hat und wo Gott wirklich gesegnet hat. Aber der Geist Gottes muss uns erfüllen und dann werden wir durch unsere Werke Gott verherrlichen. Lasst die Menschen, Matthäus 5, Vers 16, lasst die Menschen eure guten Werke sehen und damit sie euren Vater im Himmel preisen. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Die guten Werke, die nicht von dir kommen, sondern die Gottes Geist durch dich wirkt. Aus dem Herzen, Hymnen und Psalmen, das sind also Gedichte, poetisch, das ist Kunst. Also nicht nur Chorusse, sondern wirklich ganze Hymnen. Und die alten Hymnen, ich kenne also Gott ist die Liebe, dieses Lied kenne ich mit 12 Strophen noch. So, oder manche andere Lieder, so großer Gott, wir loben dich, da sind auch etwa 12 Strophen. Normalerweise singt man nur noch 4 Strophen. Also diese Fülle, diese Hymnen, und muss vorstellen, früher haben sie ohne Tageslichtprojektor und nicht einmal mit sehr wenig Liederbücher diese herrlichen Lieder gesungen. Und Graf Zinzendorf in Herrenhut, der hat sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Sonntag ein neues Lied mit der Gemeinde einzuüben. Die obere Chor hat vorgesungen, so wie Gospelgesang, so Vorwechselgesang. Und sie haben jeden Sonntag neue Lieder gelernt, diese vielen Lieder vom Graf Zinzendorf. Solch eine Fülle haben sie gehabt, so kreativ waren. Jeden Sonntag ein neues Lied. Sogar Bach hat auch jedes Mal was ganz Neues geschrieben für den Gottesdienst. Weil solch eine Fülle in geisterfüllte Menschen steckt eine gewaltige Fülle, die produktiv ist. Und die steigert sich von Tag zu Tag. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen und damit sie den Vater im Himmel preisen. Gott hat zu Abraham gesagt, und es ist so wichtig, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Menschen werden erst gesegnet, wenn durch sie andere Menschen gesegnet werden. Ich will dich segnen und durch dich sollen andere Menschen gesegnet werden. Erst wenn andere Menschen gesegnet werden durch dich, bist du ein Segen, hast du einen Segen. Gestern habe ich gesagt, es gibt beitragende Menschen und nutzlose Menschen in unserer Gesellschaft. Zwei Arten von Menschen gibt es nur. Beitragende Menschen, wirklich gute Menschen, die etwas beitragen, die gar nicht so auf sich schauen, denen ist wichtig, egal was mit meiner Kunst passiert, wie sie gebraucht wird, Hauptsache die Leute glücklich dabei, Hauptsache sie gebrauchen es. Wer hat das Rechnen erfunden? Die Zahlen entdeckt. Irgendjemand hat es getan. Du weißt nicht mal den Namen mehr. Nicht einmal der Adam Riese war es. Irgendjemand war es, der diese Mathematikgesetze erkannt hat und irgendwie geordnet hat, so ist eins und eins ist zwei. Und jetzt alle arbeiten damit, alle leben damit und alle sind glücklich darin. So, wir sollten beitragende Menschen in unserer Gesellschaft sein. Und wir sollten uns von toten Werken trennen. Unfruchtbare Werke, die nichts bringen. Kreative Menschen tun nichts Belangloses. Sie haben gelernt, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden. Sie haben gelernt, zu wissen, worauf es ankommt, was wichtig ist. Und sie versuchen in dem, was sie tun, nicht nur für die Zeit zu leben. Wirklich kreative Menschen haben für die Ewigkeit gelebt. Haben ewige Werke sich geschaffen. Natürlich, gottlose Menschen haben auch versucht, sich ewige Werke zu schaffen. Und ich möchte sagen, das sind Idiotenwerke. Diese Werke, die die Menschen geschaffen haben. Schau heute die Monumente, alle Tyrannen, Diktatoren, große Herrscher. Was haben sie gebaut? Prachtbauten, Ceausescu in Bukarest. Schau an, Hitler, was der sich gebaut hat. Und weißt du, was sie verherrlicht haben? Krieger. Wie viele Denkmäler wirst du finden, wo Frauen und Kinder drauf sind? Wirst du kaum finden. Also wo Liebe, Güte, Barmherzigkeit, all das, was ich gelesen habe, bekleidet euch mit herzlichem Erbarmen. Nur Krieger, nur Sieger, wie man über andere triumphiert, wie man den anderen den Kopf zertritt. Geh ins Museum und schau diese alten Gemälde an. Was konnte der menschliche Geist produzieren? Seit Lamech, dem Nachkommen Kains, 1. Mose 4,23, ist nur Gewaltverherrlichung. Diese Werke sind vom Teufel und für mich sind es Idiotenwerke und nicht einmal wert, dass man sie überhaupt anschaut. Nicht einmal wert, weil sie Gewalt verherrlichen, Sünde verherrlichen, Tod verherrlichen. Aber wir wollen die guten Werke uns anschauen. Und Christen tun gute Werke. Lass die guten Werke sehen und damit sie den Vater im Himmel preisen. 1. Korinther, ganz schnell, die Zeit läuft mir davon, aber ich will noch ganz schnell ein paar Stellen durchgehen. 1. Korinther 3, Vers 12. Wenn jemand auf dem Grund Gold, Silber, Edelsteine, Holz und Heu und Stroh baut, so wird es eines jeden Werk offenbar werden, denn der Tag des Gerichts wird es kundmachen, weil es sich durchs Feuer offenbaren wird. Wir bauen für die Ewigkeit. Was bleibt nach der Katastrophe? Was bleibt nach dem Gericht? Was bleibt bestehen? 1. Korinther 3, 12. Und weißt du, worauf es ankommt? Nicht auf die Menge. So viele Menschen denken, wenn ich viel bete, wenn ich viel das tue und viel jenes tue, darauf kommt es an. Nein, du sollst zusehen, ob deine Werke Gewicht haben. Und da kann ein Kubikzentimeter mehr ausmachen als ein ganzer Lastwagen, ein Kubikzentimeter Gold, mehr ausmachen vielleicht als eine ganze Fuhre Federn oder Stoppeln. So, nicht die Menge macht es aus, sondern auf das Gewicht kommt es an. Und Gott wiegt, Gott zählt nicht. Gott wiegt und Gott zählt nicht auf das Gewicht. Die Menschen sollten das wissen, Gläubige sollten wissen, wenn ich ein Kunstwerk baue, nicht auf die Größe und der Menge, sondern auf das Gewicht kommt es an. Ich denke an eine Frau in der Bibel, Matthäus 26, 10, die Salbung in Bethanien. Diese Frau, die Jünger haben sogar die Nase gerümpft, was auch kreativ ist. Kreative Arbeit. Sie war auch sehr kreativ. Diese Frau hat eigentlich nichts in der Versammlung der guten Menschen, der Jünger, zu suchen gehabt. Sie hat nicht zu suchen gehabt, aber sie hat sich ein Andenken sich geschaffen. Denkmäler, Kunstwerke sind dienen des Andenkens, des ewigen Andenkens. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und das soll überall, wo das Evangelium in der Welt gepredigt wird, soll ihr gedacht werden. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat ihr Nadenöl genommen, ihr Bestes dem Herrn gegeben, ihre Altersversorgung war das wahrscheinlich, hat sie Jesus gegeben, und überall in der Welt, wo jetzt das Evangelium gepredigt wird, wird auch über sie ein bisschen gesagt. Sie war kreativ. Sie hat einen Duft, einen lieblichen Geruch verbreitet, sogar dass der Judas die Nase rümpft und sagte, das hätten wir für teures Geld verkaufen können, dieses Nardenöl hier. Und sogar eine Diskussion ausgelöst. Und das ist der Zweck der Denkmäler, des kreativen Arbeitens. Da stehst du vor einem Bild und dann fragst du dich, was hat es zu sagen? Nun, diese Bilder hat mir ein alter Bruder aus Dresden geschenkt. Der hat es gerettet in Dresden, die jetzt hier ist das Leben Jesu. Ich habe noch mehr Bilder davon, keine Rahmen oder wenig Platz aufzuhängen. Es sind Kupferstiche aus, die ist etwas älter, bisschen älter, 4-5 Jahre älter als diese Kirche, diese Bilder. Und die hat er herübergerettet, als Dresden zerbombt wurde, und wollte es einem guten Zweck zur Verfügung stellen und sagte zu mir, wenn du das in deiner Kirche gebrauchen willst und aufhängen würdest, schenke ich dir. Aber hier stehst du und hier weißt du, aha, ist keine abstrakte Kunst, wo du rätseln musst, ist das jetzt, was es zu sagen hast. Du weißt etwas von der Geschichte, er spricht dich an, auch wenn es ein bisschen altertümlich ist, aber er spricht dich an und du kannst dich irgendwo versetzen in deine Lage. Dieses Bild strahlt etwas aus. Und diese Bilder sprechen heute noch. So manche Kunstwerke überleben manchmal nicht einmal den Künstler. So, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat sich verewigt. Und meine Lieben, alles, was wir für Jesus tun, zur Ehre Gottes. Ich habe gelesen, 1. Korinther, alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. Alles, was du zur Ehre Gottes tust, da verewigst du dich. Ich lese in Matthäus 25, da heißt es, was ihr einem meiner Geringsten getan habt. Und weißt du, bei den Geringsten wird schon so ein Glas Wasser belohnt. Wenn du so ein Glas Wasser jemandem gibst, wenn du einen Gefangenen besuchst, wenn du einen Kranken besuchst, wenn du einem Armen Brot brichst, wenn du da irgendwo was Gutes getan hast, dann sagt Jesus, du hast nicht dem getan, weil du denkst, du hast hier jemand gedient. Nein, du hast nicht irgendjemand gedient, sondern du hast es mir getan. Und so viele Pfingstgläubige, sie möchten Gott was ganz Großes tun, aber sie sind nicht in der Lage, ein Glas Wasser rüberzureichen. Sie sind nicht in der Lage, eine Pyjama jemand weiterzugeben. Sie sind nicht in der Lage, jemand zu besuchen, der wirklich besuchswürdig ist. Oder natürlich, wir müssen nicht hinter jedem herrennen, aber wirklich seiner Geringsten, was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und du verewigst dich mit einem Glas Wasser. Kannst du das vorstellen? Es wird eingetragen in dem Gedenkbuch Gottes, so steht es in der Bibel. Gott hat ein Gedenkbuch, ein Notizbuch, ein Computer. Da werden die Daten nicht gelöscht und niemand kann diese Festplatte zerstören und vernichten. Und diese Daten werden festgehalten. Und dann, wir werden belohnt nach unseren Werken und ihre Werke folgen ihnen nach. So heißt es in der Heiligen Schrift. Setze frei die Kreativität, die Gott dir gegeben hat. Sei erfinderisch. Weißt du, wenn wir voller Liebe sind, Liebe macht erfinderisch. Nicht nur die Not macht erfinderisch, sondern auch die Liebe. Liebe macht erfinderisch. Wenn du jemand liebst, wirst du ständig diese Person überraschen mit irgendetwas. Egal was es ist, du wirst es überraschen. Sei kreativ. Lass dir zeigen von Gott. Lass dir von Gott zeigen, wie kann ich meinen Bruder, meine Schwester überraschen? Mit irgendeiner Kleinigkeit. Gott erwartet nicht, dass du dem gerade das Haus bezahlst oder neues Auto kaufst. Aber du kannst ihn irgendwie überraschen mit einer Kleinigkeit. Und manchmal ein gutes Wort ist noch eine größere Hilfe und größere Stütze, als du ahnst und denkst. Mit einem guten Wort. Wir sind manchmal stumm. Ich sprach am Freitag vom mündigen Christentum, dass man den Mund aufmacht. Und das ist mündiges Christentum. Ganz einfach fängt das mündige Christentum an, indem ich das ausspreche, was in meinem Herzen drin ist. Wenn es nichts drin ist, kommt auch nichts raus. Wenn ich keine Liebe für meinen Bruder, meine Schwester, für meinen Mitmensch habe, dann kommt auch nichts raus. Sogar den Hund. Auch der Hund braucht einen lieben Gruß. Sprich den Hund gut an und du wirst sehen, der schlägt dir die Füße ab. Ja. Sogar der Hund weiß, ob Liebe da ist oder nicht da ist. Liebe ist etwas, was im Herzen drin sein muss. Wo nicht drin ist, kommt auch nicht raus. Setze also das um. Unsere Werke, unsere Taten sollen Gott verherrlichen. Ich habe ein altes Lied gefunden und ich will da ein paar Strophen aus diesem alten Lied lesen. Das ist so ein bisschen noch aus der Bauernzeit, also es ist vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden. Aber es ist sehr schön, als man noch die Webstühle hatte, so den Spinnrad hatte, als man noch mit dem Pferd pflügte und als man noch so draußen auf dem Land lebte, so auf dem Dorf draußen war, da ist das Lied entstanden. Und da heißt es, jeden Faden, den ich drehe, jeden Schritt, den ich gehe, jede Scholle, die ich grabe, jede Arbeit, die ich habe, alles meinem Gott zu ehren. Alle Lasten, die ich trage, alle Worte, die ich sage, alle Werke, die ich tue, alle Stunden, die ich ruhe, alles meinem Gott zu ehren, hier und dort sein Lob zu mehren. Jedes Tröpflein Blut im Herzen, jede heiße Glut der Schmerzen, jede lichte Freudenstunde, jede bittere Leidenswunde, alles meinem Gott zu ehren. Jede Speis, die ich genieße, wenn ich andere freundlich grüße, wenn ich nur ein Blümlein pflücke, mich nach einem Strohhalm bücke, alles meinem Gott zu Ehre. Wir möchten Gott damit preisen, alles meinem Gott zu ehren. Wenn du das anfängst, zur Ehre Gottes zu leben, egal welche Aufgabe du hast, welchen Dienst du hast, in welchem Stand du bist, welchen Beruf du ausübst, wo du stehst, nicht widersprechen, sondern alles zur Ehre Gottes. Auch wenn dein Chef ein komischer Kauz ist, auch wenn die Kollegen dich mobben, auch wenn du durch Tiefen gehen musst, alles meinem Gott zu ehren. Auch das dient seiner Verherrlichung. Auch das wird mir zum Besten dienen. Auch wenn die Prüfungen schwer und hart sind, alles meinem Gott zu ehren. Auch wenn ich jetzt in einem Stand bin, wo ich wirklich nicht weiß, wie weitergehen. Auch dieser Stand ist zur Verherrlichung Gottes. So, alles, auch die Krankheit, so wie dieser Blindgeborene. Wofür ist diese Krankheit da? Wer ist da schuld? Vater, Mutter, ihr selber? Und Jesus sagt, weder noch. Zur Verherrlichung Gottes, damit die Machttaten Gottes an ihm offenbar werden. Alles in unserem Leben soll zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung dienen. So, unser Essen und Trinken und noch mehr dazu. Lasst uns aufstehen und lasst uns beten. Vielleicht kann irgendjemand ans Klavier kommen. Wir wollen Gott preisen und anbeten. Wir heben unsere Hände zusammen auf. Die Zeit ist fortgeschritten. Und dennoch möchten wir eine Zeit der Andacht vor dem Herrn nehmen. Und wir möchten Gott ehren. Jetzt versucht jeder in seinen eigenen Worten mit Gott zu sprechen. Aber dieses Gebet ist zur Ehre Gottes. Auch wenn es vielleicht nur ein Gemurmel ist. Auch vielleicht versteht dein Nachbar nicht. Und dein Nachbar muss dein Gebet nicht verstehen. Hauptsache ist, dass Gott dein Gebet versteht. Hauptsache, dass dein Gebet zum Himmel ankommt. Darauf kommt es an. Alles andere ist nur Nebensache. Nur das Äußere. Herr, alles dir zu ehren. Alles, was ich tue. Alles, was ich bin. Mein Leben soll zu deiner Verherrlichung dienen. Und Heiland, nimm du mein Leben hin. Mach es ganz zu einem Lobpreis deiner Herrlichkeit. O Herr, vergrößere du dich selbst durch mein Leben. Und ich möchte so ein Vergrößerungsglas für dich sein. Der Heilige Geist in mir soll dich noch größer machen im Alltag, draußen, im Geschäft, in der Schule, in der Familie, in der Freizeit, im Vergnügen. Herr, überall möchte ich dich vergrößern und verherrlichen in der Gemeinde, wo ich bin und stehe. Ich will dich groß machen, Herr. Halleluja. Wer möchte Jesus groß machen? Der darf jetzt einfach so mit der Hand winken und sagen, Herr, ich will dich groß machen. Ich will anzeigen, oh Engel, schaut her, ich will Jesus groß machen. Oh unsichtbare Welt, schaut her, ich will Jesus groß machen. Ich will seine Herrlichkeit abstrahlen. Ich will so ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit sein. Ich will Jesus groß machen. Halleluja, halleluja. Gott segne diese Geschwister. Gott segne diese Menschen, die Jesus groß machen möchten. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Praise God. Können wir zusammen Amen sagen? Amen.